Liebe Interessierte am heutigen Abend, also ich freue mich, dass es so viele sind. Ich denke auch, es ist ein ganz wichtiges Thema, das uns unter den Nägeln brennt, auch seit einigen Jahren. Und ich hoffe, dass Sie an diesem Abend ein paar gute Impulse für sich mit nach Hause nehmen können. Ja, Sie haben es schon kurz so ein bisschen angedeutet, Herr Hausherr. Eltern wollen heutzutage ihre Kinder ganz besonders gut begleiten. Ja? Also sie geben ihr Bestes, sie wollen alles richtig machen, damit ihre Kinder möglichst die besten Bedingungen im Leben haben können. Und in meiner Arbeit, also die letzten Jahrzehnte mit Eltern, hat mich dann umso mehr irritiert, dass dann die gleichen Eltern, die so bemüht waren und die so viel eingesetzt haben für die Kinder, die dann später von der Sorge berichtet haben, dass ihre Kinder im sozialen Umfeld nicht gut zurechtkommen. Also schon die Kleineren haben im Kindergarten oder in der Schule das Problem, dass sie ständig in Konflikte verwickelt sind. Oder später, wenn die Jugendlichen eine Lehrstelle beginnen, dann kündigen sie bald wieder, also gehen bald wieder weg. Oder auch sie werden gekündigt, weil sie sich an keine Regeln halten können. Oder die Eltern haben mir auch erzählt, dass ihr Nachwuchs auf der verkrampften Suche nach dem einzig richtigen, wahren Weg mit gar nichts anfängt oder alles wieder abbricht. Und gerade im Bezug auf Beziehungen, auf Liebesbeziehungen, ist zu beobachten, dass die sehr bald wieder abgebrochen werden, wenn niemand gut genug ist. Und diese Diskrepanz zwischen dieser guten Absicht der Eltern und dem, was sie dann, also als ihre Sorge berichtet haben, das hat mich hellhörig gemacht. Und das ist der Grund, warum ich mich angefangen habe, mit diesem Thema intensiver zu beschäftigen. Und ich habe mir dann das Miteinander in den Familien ein bisschen genauer angeschaut. Zuerst habe ich mal beobachtet, dass diese Eltern also ein sehr, sehr großes Ausmaß an Aufmerksamkeit, an Bemühen, an Förderung für ihre Kinder zeigen. Und beim Beobachten hat mir das aber so mit der Zeit so ein bisschen ein unstimmiges Gefühl gemacht, so einen unstimmigen Eindruck hinterlassen. Und den konnte ich dann allmählich fassen, mit oder in ein, das ist alles ein zu viel des Guten. Ja, also es ist gut gemeint, aber wie wir ja wissen, das Sprichwort, also es ist das gut gemeinte nicht immer das Gute, das wirklich Gute. Und da wurden zum Beispiel, was ich so beobachtet habe, alle Bedürfnisse der Erwachsenen hintangestellt, gegenüber dem Bedürfnis oder dem Wunsch eines Kindes. Oder es wurde darauf geschaut, dass ein Kind, dass der kleine Nachwuchs keinerlei Beschränkungen, Einschränkungen, Verzichte im Leben erleben muss. Oder dann habe ich auch beobachtet, so in Abwandlung des Sprichworts, dein Wunsch ist mir Befehl, habe ich erlebt, der Wunsch des Kindes ist Befehl. Also was das Kind äußert, was es sagt, das wird gemacht. Und ich habe oft von den Eltern dann gehört, ihr Kind sei das Beste, das Klügste, das Beliebteste im ganzen Umkreis. Und bei manchen Familien hat sich das dann nicht nur auf die Kinder bezogen, sondern auf die ganze Familie. So in dem Sinn von, wir sind die Besten, wir sind die Erfolgreichsten oder sehr, sehr häufig auch, wir sind bessere Menschen als die anderen. Ja. Und wenn man das jetzt mit Abstand, also mit Distanzierung, nüchtern betrachtet, dann haben wir es hier eigentlich mit einer Idealisierung, mit einer Überhöhung und mit einem Streben nach grenzenlosen Möglichkeiten für die Kinder zu tun. Und wir können sagen, also das sind Haltungen, die einfach nicht geeignet sind, Kinder an ein realistisches Selbstbild heranzuführen. Und damit ist mir dann auch, nachdem ich zuerst also dieses große Bemühen so positiv erlebt habe der Eltern, ist mir dann doch verständlich geworden, was die Eltern über das Verhalten, über dieses Verhalten, das ihnen Sorgen bereitet, also was sie darüber geschildert haben. Ich hab angefangen, den Zusammenhang zu verstehen. Und ich möchte vorausschicken, damit sie mich dann nicht missverstehen, einem Kind also möglichst gute Bedingungen schaffen zu wollen, ist natürlich wünschenswert und völlig normal. Das möchte ich betonen. Aber was sich da gezeigt hat, ist, dass wenn Eltern so sehr an der Perfektion orientiert sind, also alles soll perfekt sein, und das sagen sie oft schon, wenn die Frau in der Schwangerschaft ist. Also ich höre oft von jungen werdenden Müttern, sie wollen alles dann später perfekt machen. Oder wenn sie dann das Kind nach Strich und Faden verwöhnen. Ja? Also das Kind soll alles kriegen, es wird in Watte gepackt oder es soll ja keine Grenzen erleben. Ich habe jetzt eine Mutter gehabt, ein Kind ist in die Schule gekommen und davor hat es überhaupt keine Grenzen erlebt. Dass es wurde nie ein Nein ausgesprochen. Ja? Oder wenn nur das Beste für die Kinder gut genug ist, ja, das Allerbeste muss sich die Eltern durchaus auch übernehmen, mit dem Ziel, dass die Kinder sich dann selber auch perfekt entwickeln, dann entsteht ein Problem. Ja, also in diesem, ich will es perfekt für mein Kind machen, damit mein Kind sich perfekt entwickelt und ein perfektes Leben hat, dann haben wir ein Problem. Weil erstens ein solcher Anspruch nicht realistisch ist und das Kind mit so einem Anspruch unter einen Druck gerät, unter enormen Druck, diesen Vorgaben zu entsprechen. Manche Kinder entsprechen dem besser, also wenn sie jetzt sehr tüchtig in der Schule sind oder wenn sie sehr charmant sind, dann können sie solche Vorgaben eher, denen eher nachkommen als vielleicht andere. Aber was hier eigentlich zweitens, also das ganz große Problem ist, Kinder nehmen instinktiv, intuitiv wahr, dass es hier nicht um sie selbst geht, nicht um ihre kleine eigene spezielle Persönlichkeit, sondern darum, dass die Eltern eine Vorstellung, die sie von einem perfekten Kind haben, von einer perfekten Familie, von einem perfekten Leben, also dass Eltern diese Vorstellung verfolgen. Und damit erleben sich diese Kinder als nicht gesehen. Ja, und das haben sie wahrscheinlich in der existenziellen Pädagogik auch so als Thema, dieses Gesehenwerden. Ja. Also Kinder fühlen sich hier nicht ausgesprochen, aber intuitiv, unbewusst, heimlich nicht gesehen. Und damit nistet sich ein Zweifel ein. Und das ist der Keim für Narzissmus. Also wir könnten was sagen, die so sehr wohlmeinende Haltung der Eltern stellt sich als direkte Straße für eine narzisstische Entwicklung dar. Ja, das hat sich mir mal so gezeigt und vielleicht mache ich jetzt so einen kleinen Schlankerer, also so einen kleinen, kleine Erklärung zu, was ist eigentlich Narzissmus? Also vorausschicken möchte ich, Narzissmus sowie Ängstlichkeit oder so wie Zwänglichkeit gibt es von kleinen Aspekten, von einer Neurose bis hin zur schweren Persönlichkeitsstörung. Wenn ich jetzt hier von Narzissmus spreche, spreche ich nicht unbedingt gleich von der schweren Persönlichkeitsstörung, ja, sondern von Akzentuierungen, die den Kindern, Jugendlichen, den jungen Erwachsenen Schwierigkeiten im Leben bereiten können. Ja, also was ist Narzissmus? Narzissmus ist gekennzeichnet von einem übergroßen Selbstwert. Wir könnten auch sagen, einem aufgeblasenen, einem aufgeblähten Selbstwert. Ich vergleiche das gerne mit einem Ballon. Ja, und ein Ballon ist sehr fragil. Ja, und der kommt zustande, indem ein Kind idealisiert wird, auf ein Podest gehoben wird und sich gleichzeitig beim Kind ein Zweifel einschleicht. Wir haben also beim Narzissmus immer einen Zwiespalt, den der heranwachsende Mensch erlebt und mit dem er zurechtkommen muss. Auf jeden Fall erlebt er oder hat er erlebt, dass er wichtig ist, ja, dass er eine Bedeutung hat für andere, Ja? Jemand, der nur abgewertet wurde in seiner Kindheit und Jugend, entwickelt keinen Narzissmus. Ja? Also narzisstische junge Menschen haben erlebt, dass sie wichtig sind, aber dann kommt der Zweifel herein als Motor für den Narzissmus. Und da gibt es viele Situationen, die dafür geeignet sind. Ich greife vielleicht ein paar heraus. Also zum Beispiel, die Eltern vermitteln ihrem Kind, alles an ihm ist wunderbar. Aber in der Schule erfährt es, dass es auch Schwächen hat. Mitunter. Ja? Oder dass andere Kinder nicht mit ihm spielen wollen. Oder ganz verletzend auch, dass es nicht eingeladen wird zu Geburtstagsfeiern. Ja? Und das ist sehr irritierend für ein Kind, wenn es doch von den Eltern immer erlebt hat, dass es so etwas Besonderes ist. Oder ein anderes Beispiel. Ein Elternteil lobt das Kind immer in den höchsten Tönen und der andere Elternteil kritisiert es ständig. Ja, stellt sich für ein Kind die Frage, was stimmt jetzt eigentlich? Ja, oder das gibt es auch zwischen Eltern und Großeltern. Ja, also dieser Zwiespalt muss nicht immer innerhalb der Familie, der engsten Familie sein. Ja. Eine ganz häufige Situation, besonders nach Trennungen und Scheidungen, ist, dass das Kind als Partnerersatz missbraucht wird. Ja. Damit wird es auf der einen Seite auf ein Podest gehoben, als Partnerersatz, es ist nicht mehr Kind, sondern Partner, und gleichzeitig spürt es, dass es dem eigentlich nicht gewachsen ist. Ja. Und schon haben wir wieder hier eine Diskrepanz. Ja, und überall dort, also ich könnte ja noch viele Beispiele bringen, aber überall dort nistet sich der Zweifel ein. Bin ich jetzt wirklich super? Bin ich wirklich toll und geschätzt? Oder vielleicht doch das Gegenteil? Ja, das nagt ganz tief drinnen. Und in der Folge versuchen die jungen Menschen dann, das, was sie an Wert erfahren haben, zu schützen. Das ist ja gut, ja, also Schutzmechanismen. Also sie versuchen ihren Wert zu schützen und sie versuchen den Zweifel zu bekämpfen. Und wie machen sie das? Indem sie ihren Selbstwert aufblähen, also einen überdimensionalen Selbstwert entwickeln, also diesen Ballon, von dem ich gesprochen habe. Also sie präsentieren sich als großartig, als anderen Menschen überlegen. Oder sie vermitteln auch, dass ihnen eine besondere Behandlung gebührt. Ja, sie gehen auch so in Arbeitsfelder hinein, dass sie eigentlich annehmen, dass ihnen eine besondere Behandlung gebührt. Und alles, was diese Sichtweise in Frage stellen könnte, das wird abgeblockt. Auf verschiedenste Formen. Also mit einer abwertenden Kommunikation, mit Distanzierung, dass man sich auf nichts Neues einlässt, so wie ich es eingangs gesagt habe. Aber auch mit viel Aggression. Ja. Narzisstische Persönlichkeiten haben schon sehr viel Aggression auch auf Lager, um in Fragestellungen abblocken zu können, damit dieser eigentlich brüchige Selbstwert, ja, dieser zweifelnde Selbstwert nicht gefährdet werden. Ja, und wenn ich jetzt zurückkomme auf mein Beispiel mit dem Ballon, ja, ein Ballon braucht nur einen Nadelstich, kleinen Nadelstich und schon zerplatzt. Ja. Und das ist ganz intuitiv das Gefühl von narzisstischen Menschen, die immer das Gefühl haben, also sie müssen sich sehr präsentieren, aber sie haben immer das Gefühl, das könnte alles ganz schnell zusammenbrechen. Dieses Gefühl ist oft nicht bewusst, das ist oft auch sehr unbewusst. Ja, ja, also so viel mal zu, wie entwickelt sich dann aus diesem gehypt werden der Kinder, wie entwickelt sich daraus eigentlich Narzissmus? Eben durch die Überhöhung, die Überidealisierung und den Zweifel. Und jetzt fragen Sie sich ja vielleicht schon an der Stelle, ja, und wie geht das dann? Dass ein Kind einen gesunden Selbstwert entwickeln kann, wenn die Eltern das doch so gut meinen. Und viele von diesen Eltern haben auch viele Bücher, viele Ratgeber gelesen, viele Seminare besucht. Also die geben sich ja wirklich Mühe. Und wenn selbst die hier eigentlich dann am gesunden Selbstwert vorbeiziehen, wie geht denn das dann eigentlich? Und da ist es so, dass wir in der Existenzanalyse drei Säulen als wesentlich erachten für eine gesunde Selbstwertentwicklung. Die wurden von Alfred Lenkle entwickelt. Also die erste Säule ist Achtung bzw. Beachtung. Die zweite Säule ist Ernst nehmen, dem Kind gerecht werden. Und die dritte Säule ist Wertschätzung. Ja, das sind die Säulen, damit sich einerseits Selbstwert entfalten kann, also ganz persönlich entfalten kann, aber auch auf der anderen Seite, dass sich ein Kind, ein Jugendlicher dann in einer Gemeinschaft gut bewegen kann, guten Platz finden kann, gut integrieren kann. Also eben nicht unterbuttert wird, aber auch eben nicht übertrumpft, mit Übertrumpfung versucht. Ja, und ich beginne mal mit der Achtung. Ja? Also Achtung, Beachtung. Die ist gekennzeichnet vor allem dadurch, dass dem Kind Raum gegeben wird. Und zwar Raum, das ist ja so ein vielfältiges Wort. Ja? Es ist also Raum in Form von, dass man das Kind überhaupt beachtet, dass man es, wenn es etwas sagt, dass man es wahrnimmt, dass wenn es von der Schule heimkommt, dass man es wahrnimmt, respektvoller Umgang, also nicht ein abwertender Umgang, ein höflicher Umgang, aber auch Respekt und Beachtung, Achtung in Form von Zeit. Zeit fürs Spielen, Zeit fürs Miteinandersein, Zeit für Gespräche. Ja, und da ist ja schon so ein bisschen eine Krux drinnen, weil manchmal Eltern, die es für ihr Kind, ihre Kinder wirklich sehr gut wollen, diese Zeit gar nicht haben und gar nicht aufbringen können. Ja, da gibt es stattdessen dann viele Statussymbole, aber eben nicht die Zeit, dieses Kind wirklich zu beachten und ihm Raum zu geben. Ganz wesentlich für die Entwicklung aber ist auch bei Raum die Grenze. Und da sind wir jetzt wirklich an einem zentralen Punkt, wo es derzeit hakt. Also jeder Raum, wenn wir, Sie sitzen jetzt alle in einem Raum, also jeder Raum hat Begrenzungen. Ja? Oben, seitlich, Boden. Ja? Und Entwicklung, also die Selbstentwicklung auf Basis der Achtung braucht immer auch die Begrenzung, die Grenze. Ja? Das Nein, das geht nicht, das ist nicht möglich. Dazu gehört auch die Rücksichtnahme, dass man in einer Familie aufeinander Rücksicht nimmt und nicht nur immer die Eltern auf die Kinder, sondern auch die Kinder auf die Eltern. Ja? Oder das Wahren von Intimbereichen, auch das geht gegenseitig. Das Erlernen von Kompromissen, ja? In einem Miteinander ist es auch wichtig, wenn es um Achtung geht, dass man Kompromisse sucht. Ja, und das ist ganz schwierig. Und wenn Kinder so am Podest stehen, dann fällt das alles flach. Weil dann gilt ja nur, was das Kind will. Ja. Also wichtig ist, dass die Rücksichtnahme natürlich für das Kind gilt und dass man seinen Intimbereich wahrt, aber auch, dass es lernt, das umgekehrt einzuhalten. Ja, also, dass das für alle Familienmitglieder gilt. Und ein Raum, ein Entwicklungsraum ohne einen solchen Rahmen verhindert, dass Kinder sich in den Gegebenheiten der Welt zurechtfinden. Also Gegebenheiten der Welt, damit meine ich auch die Schule, den Job oder in Beziehungen. Ja? Weil ihnen die Leitlinien zur Entwicklung von Achtung, zur Orientierung gefehlt haben. Ich vergleiche das ganz gerne mit einer Bergstraße. Also, weiß nicht, wie es Ihnen geht. In Vorarlberg ist das mit den Bergstraßen natürlich anders. Aber wenn es da so steil runtergeht, ja, dann ist das ja relativ gefährlich. Ja. Und wenn es da eine Leitplanke gibt, dann gibt die Sicherheit. Die Leitplanke ist eine Begrenzung. Und wenn wir jetzt die Straße als Entwicklungsfeld sehen, dann kann ein Kind sich auf dieser Straße gut bewegen. Es kann so ein bisschen links, ein bisschen rechts. Ja. Die Straße soll ja kein Korsett sein. Also Begrenzung ist immer wichtig, dass die nicht zu eng ist, sondern dass die ein bisschen so einen Spielraum beinhaltet. Aber da habe ich dann die Leitplanke und die schützt mich beim Absturz. Das ist so mein Vergleich, um das auch klar zu machen, was das Gute an der Grenze ist, weil die Grenzen im Moment also sehr in Misskredit stehen. Ja, und damit komme ich schon zum nächsten Punkt, nämlich zum Punkt Ernst nehmen, ein Kind ernst nehmen. Ja, das heißt also nicht, dass es alles gut geheißen wird und dass es alles machen kann, sondern ein Kind ernst nehmen in der Existenzanalyse heißt, genau hinschauen, wo steht dieses Kind derzeit, Moment. Was sind seine Möglichkeiten? Was braucht es hier jetzt? Und so ein Hinschauen ist natürlich anstrengend. Es braucht ein laufendes, ständiges, neues Einschätzen von den Eltern, was für das Kind jetzt gemäß seinem Alter, seinen Fähigkeiten, seiner Persönlichkeit her und dann auch noch in der jeweiligen Situation, was ist gerade stimmig. Und das kann sich ständig ändern. Ja, natürlich, das Kind, manchmal merkt man gar nicht, dass sich's entwickelt und plötzlich macht es so einen Sprung, ja, und dann braucht sie wieder ganz andere Einschätzungen. Ja, und das kann in dem einen Fall bedeuten, es zu schützen und Grenzen zu setzen und in dem anderen Fall ihm auch was zuzutrauen oder sogar ihm was zuzumuten. Ja. Und damit lernt das Kind ganz wichtige Fertigkeiten, wie zum Beispiel auch mit verschiedenen Emotionen, unangenehmen Emotionen umzugehen. Ja. Wenn ihm eine Grenze gesetzt wird. Das ist meistens mit einer unangenehmen Emotion verbunden. Und es lernt ihr aber, mit Eltern hier auch einen guten Stand haben, dann lernt es, die auszuhalten. Und damit lernt es etwas, was heute auch sehr, sehr schlecht da ist, nämlich Frustrationstoleranz. Ich höre von ganz vielen Kindertherapeutinnen, dass die Kinder keine Frustrationstoleranz mehr haben. Ja, also sie sind so gewöhnt, dass alles sofort geht und alles sofort erfüllt wird, dass sie es schlecht aushalten, dass irgendwas jetzt gerade nicht geht. Und egal, also jetzt bei diesem Ernst nehmen, egal, ob etwas nicht geht, weil die Eltern sagen, du, das geht nicht, das traue ich dir nicht zu, das will ich nicht, oder ob sie selber auch merken, dass es nicht geht. Ja. In Wirklichkeit ist das ja schon beim Kleinkind, wenn es lernt, aufzustehen oder zu gehen, es wird ja ständig frustriert, indem es wieder hinfällt. Ja. Und da lernst du diese Frustrationstoleranz noch ganz selbstverständlich, aber dann später, wenn die Eltern glauben, also dem Kind gerecht zu werden, indem sie ihm alle Probleme aus dem Weg räumen, indem sie ihm alles abnehmen, auch in der Schule, indem sie die Hausübungen schreiben. Oder derzeit schreiben sämtliche Eltern die VWAs und so. Also, das kriegt ja dann eine Eigendynamik auch noch. Aber wenn die Kinder dann lernen, dass es eigentlich nie so diese Zumutung gibt, ja? Und andererseits das Zutrauen, weil es eh immer vorweggenommen wird, dann lernen sie auch keine Frustrationstoleranz. Und die brauchen sie im Leben, ja? Weil Chefs oder Universitätsprofessoren sind nicht so nachsichtig wie Eltern. Ja, und was mir da so aufgefallen ist, dass hier, also nicht nur die Kinder in Watte gepackt werden einerseits, aber es gibt auch eine andere Strömung, die eigentlich nichts mit Ernst nehmen zu tun hat, nämlich dass Kindern viel zu viel zugemutet wird, indem man Kinder alles entscheiden lässt. Also es gibt hier beim Ernstnehmen zwei Richtungen. Ja, das alles abnehmen und das andere ist, das Kind ganz alleine seinen Entscheidungen zu überlassen. Entscheidungen, für die es noch zu jung ist und die es überfordern. Wo Eltern also in dem Glauben, im Kind gerecht zu werden, eben die Entscheidungen vorenthalten oder die Leitlinien auch vorenthalten. Und das beginnt bei so ganz kleinen Alltagsdingen, wie ob das Kind bei Schneefall Sandalen anziehen kann. Ja? Oder geht über in die Diskussion mit einem Sechsjährigen, ob er jetzt tatsächlich in die Schule gehen muss, weil es ihm nicht gefällt. Bis hin zur Frage, und weiß nicht, Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber ob eine 7-jährige Tochter einverstanden ist, wenn die Eltern sich trennen. Also sie ist dann so ein wohlgemeintes Ernstnehmen des Kindes, aber in Wirklichkeit ist das Kind total überfordert damit, weil es das noch nicht einschätzen und nicht abschätzen kann. Ja, also beim Ernstnehmen gibt es also diese zwei unterschiedlichen Richtungen, die ich bei Eltern beobachtet habe. Und damit komme ich jetzt auch schon zur dritten, ganz essentiellen Säule für die Selbstwertentwicklung, der Wertschätzung. Die Wertschätzung ist eigentlich das Schwierigste. Ja, und die basiert auf Beachtung und Ernstnehmen. Also das ist so dann das, so die, weiß nicht, die Krönung, wie könnte man sagen. Und Wertschätzung bedeutet, das Kind in seinem ganz eigenen Wesen zu erfassen. Das ist was Schwieriges. Wir Existenzanalytikerinnen, wir lernen das, ja, dass wir auf das Wesen, auf das Wesentliche, auf die Person hinschauen. Aber das ist etwas, was vielen Menschen fremd ist, und da gibt es Entwicklungspotenzial. Eltern sehen normalerweise ihr Kind ja täglich in seinem Erscheinungsbild, also dass es schon wieder ein Loch im Socken hat, ja? Oder in seinen Vorlieben, in seinen Abneigungen, dass es träumerisch ist, dass es genau die Talente der Mutter oder des Vaters hat, und die Eltern sind also dann ganz glücklich, aber es kann auch genau das Gegenteil sein. Und sie sehen das Kind auch in den Stärken, in den Schwächen. Und das Schwierige ist aber, dass man nicht an diesen Details hängen bleibt. Ah, mein Kind ist so sportlich wie ich, es wird ein Athlet oder so. Oder, oh je, mein Kind ist so verträumt, was mache ich mit diesem Kind? So dass man nicht an dem hängen bleibt, sondern das Schwierige ist, durch all das hindurch, ja, durch diese verschiedenen Stärken, Schwächen, Vorlieben, Abneigungen des Kindes hindurch zu blicken, in einem Gesamtblick auf diese einzigartige Persönlichkeit. Das ist was Schwieriges. Da müssen wir uns als Eltern frei machen können von Vorstellungen, von Vorgaben, ja, vom gefärbten Blick, und versuchen zu erfassen, was ist dieses Kind eigentlich? Und wenn ich das erfassen und wahrnehmen kann, manchmal blitzt es vielleicht nur auf, dann ist das etwas, was eigentlich immer schätzenswert ist. Und erst auf dieser Basis, ja, von Achtung, Ernst nehmen, so wie ich es jetzt beschrieben habe, und dieser Art der Wertschätzung ist es auch möglich, dass ich dem Kind Rückmeldung gebe. Ja, so schnell drüber Rückmeldung geben, das ist eigentlich nie personal, und das geht oft am Kind vorbei, das führt oft in die Verletzung. Aber auf der Basis von diesen drei Säulen kann ich dann sagen, du, das war echt super und es ist authentisch und stimmig. Oder ich kann auch sagen, du, ich glaube, das ist nicht gut für dich oder das passt nicht für dich. Ja, weil es durchgegangen ist durch meine Auseinandersetzung, meine tiefe Auseinandersetzung. Und erst das ermöglicht dann dem Kind, dass es wirklich das, was ich ihm zur Verfügung stelle, dass es das übernehmen kann, beziehungsweise dann später auch in der Selbstwertentwicklung selbst überprüfen kann. Ja? Selbstwert entsteht ja immer so, dass zuerst diese Achtung, Ernstnehmen, Wertschätzung von den Eltern kommen. Und dann geht es darum, dass der junge Mensch das für sich noch übernimmt, für sich integriert. Und das geht ihm dann, wenn er es von den Eltern gekriegt hat. Und ich erlebe halt häufig, dass Eltern sich im Moment sehr scheuen vor Grenzen setzen, voreinschätzen, was gerade für das Kind passend ist, und vor allem Rückmeldung zu geben. Das wird oft gleichgesetzt mit Anmaßung, mit Übergriffigkeit, mit einer Beschneidung der kindlichen Freiheit. Ich höre das also auch von Pädagoginnen ganz häufig. und möchte also hier deponieren, also tatsächlich, aber bekommen die Kinder erst das Werkzeug für eine Selbstwertentwicklung in die Hand, wo sie sich selber erproben können und den Selbstwert entwickeln können, wenn sie von gestandenen Erwachsenen diesen Raum und diese Rückmeldung kriegen. Und ja, dass die Kinder ihren Selbstwert so in dieser Form entwickeln können, das ist eigentlich Ziel von uns allen, also von Eltern und uns hier, Pädagoginnen. Ja, soweit mal mein Input.